SWR Kultur. Gast vor 8.
Tahsin Durgun wurde auf Social Media bekannt für seinen trockenen Humor in Videos. Fast 500.000 folgen ihm auf TikTok und Instagram. Oft kommt seine Mutter in den Videos vor. Es geht um deutsche Grammatik, aber auch um Alltagsrassismus. Was unterhaltsam präsentiert wird, hat aber einen ernsten Hintergrund. Und zwar die Erfahrung vieler Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die oft früh schon viel Verantwortung übernehmen. Tahsin Durgun hat jetzt darüber auch ein Buch geschrieben. Mama, bitte lern Deutsch heißt das. Und auch darüber will ich mit ihm sprechen. Tahsin Durgun ist heute unser Gast vor 8 hier in SWR Kultur am Abend. Schönen guten Abend, Herr Durgun.
Guten Abend.
Herr Durgun, man sieht in den Videos Sie, aber nicht Ihre Mutter, obwohl sie ein großer Bestandteil dieser Videos ist. Wie kam es zu dieser Konstellation?
Diese Videos sind anfangs ganz ohne großen Masterplan entstanden. Ich habe mich da vor circa 2 Jahren einfach reingestürzt in diese TikTok-Welt und habe auch von Anfang an nicht das Bedürfnis gehabt, meine Mutter zu zeigen, weil sie einfach kein Feingefühl für Social Media hat und warum sollte ich ihr das aufzwingen. Mhm. Aber sie war vor allen Dingen damit einverstanden, dass wir diese Gespräche zeigen. Und diese Videos kommen ja sehr, sehr selten. Also weil meine Mutter, ich möchte diese Alltagssituation nicht ausreizen oder zu sehr zur Schau stellen, deswegen kommen sie so selten. Also sie sind mit einer Leichtigkeit und ohne Plan entstanden und so habe ich es versucht vorzuführen, ja.
Aber weiß Ihre Mutter denn inzwischen auch, wie berühmt sie wahrscheinlich schon ist durch diese Videos?
Das hat lange gedauert, weil, wie gesagt, sie ist auf Social Media und all sowas nicht selbst aktiv oder verfolgt da nicht so viel. Aber jetzt mit der Veröffentlichung des Buchs ist ihr das auf jeden Fall bewusster geworden. Als sie dann das Buch zum ersten Mal in den Händen hielt, da ist auf jeden Fall auch das Gedankenkarussell bei ihr ausgelöst worden. Jetzt hat sie es so richtig verstanden hier.
Wir haben es gerade ja auch schon am Anfang kurz gehört und auch ihr Buch Mama, bitte lern Deutsch fängt damit an, dass sie beschreiben, dass sie als Kind zu Hause viel für ihre Mutter übersetzen mussten. Wie sind Sie damals mit dieser Verantwortung umgegangen?
Für mich war das etwas Normales, weil ich in einer Wohnsiedlung, in einer Welt groß geworden bin, wo ich umgeben war mit Familien, die eine ähnliche Geschichte hatten wie die meiner Familie. Dementsprechend waren meine Freunde, meine Cousins und alle Kinder, mit denen ich umgeben war, den gleichen Herausforderungen ausgesetzt. Und das war tatsächlich eine normale Welt für uns.
Sie schreiben im Buch ja auch, dass Sie manchmal auch richtig wütend waren, weil Ihre Mutter so wenig erfolgreich im Deutschlernen war. Warum denken Sie, dass das so schwer für Sie ist?
Die Wut war, das muss ich betonen an dieser Stelle, kein Begleiter während meiner gesamten Kindheit, dass ich irgendwie meine Mutter für etwas verantwortlich gemacht habe. Aber natürlich gab es Momente, wo alles zu viel geworden ist und man dann doch ein bisschen mürrisch reagiert hat. Aber warum das so schwer war, ist natürlich eine sehr große und komplexe Frage. Aber um es knackig zu sagen, es war, glaube ich, so der Wille und die Intention war da, aber es wurden Steine in den Weg gelegt und die Sprache und die Bildungschancen wurden nicht zugänglich gemacht.
Was für Steine waren das, die Sie gerade angesprochen haben?
Das sind diverse Steine. Aber das ist, wie gesagt, sowas wie unzugängliche Bildungschancen, falsche Umgebung zum Wohnen, also wo, wie gesagt, Familien wie meine und ganz viele anderen in Wohnsiedlungen umzaunt waren, die nicht wirklich offene Tore für die Gesellschaft geschaffen haben. Mhm. Aber auch unschöne Erinnerungen bei Behördengängen, ja.
Sie sind ja in Oldenburg in Niedersachsen aufgewachsen, mittelgroße Stadt würde ich jetzt mal sagen. Ist das eine Stadt, die eher offen oder weniger offen mit Menschen mit Migrationsgeschichte umgeht?
In Oldenburg haben wir auf jeden Fall noch Glück. Oldenburg, das merke ich immer wieder, wenn ich zurück nach Oldenburg komme, wie schön es hier ist. Also ich würde Oldenburg schon als fortschrittlicher oder offener und freundlicher als andere Städte betiteln, auf jeden Fall. Ich will es nicht von der Stadt abhängig machen, sondern von der Person. Und doofe Person, sage ich, nennen Sie jetzt einmal mal doofe Person, kommen hier Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber es trotzdem gibt es diese Erfahrung natürlich. Und es kommt dann weniger auf die Stadt an, sondern auf Institutionen und Einrichtungen, in denen man sich gerade bewegt, die sehr empfänglich sind für Rassismus.
Wann haben Sie denn das erste Mal selber bemerkt, dass Ihre Kindheit vielleicht auch anders war als die Ihrer deutschen Mitschüler?
Das war in der Grundschule. Der Untertitel des Buchs lautet ja auch Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft. Und diese geschlossene Gesellschaft wurde mir so richtig in der Grundschule in der dritten Klasse bewusst. Da ging es um meine erste Unterrichtsstunde im Religionsunterricht, wo ein didaktisches Vorhaben der Lehrerin eingeleitet wurde, in welchem versucht wurde, die Fußwaschung Jesu irgendwie nachzuahmen. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, okay, ich bin hier anders als die Mehrheit der Kinder.
Auf der Verlagsseite ist ja auch ein Zitat zum Buch. Und zwar sagen sie, dieses Buch hilft mir, meine Mutter besser zu verstehen und dir, also gemeint ist der Leser, Deutschland besser zu verstehen. Wie viel vom Buch ist denn für Sie und wie viel ist für die Leser?
Es soll in voller Gänze für alle Menschen betrachtet werden. Es ist für Menschen mit Migrationsgeschichte, glaube ich, sehr identitätsstiftend. Es gibt ganz oft so Situationen oder Banalitäten im Leben, von denen man immer denkt, hä, die habe ja nur ich erlebt. Vielleicht ein abgedroschenes Beispiel, aber es gibt doch dieses Kinderspiel, was sich jeder damals fantasievoll ausgeschmückt hat, The Floor is Lava. Und da dachte man ja immer, hä, das kenne ja nur ich, aber jeder hat sowas gespielt. Und diese Banalitäten und Momente auf Kinder mit Migrationsgeschichte gemünzt, die habe ich versucht abzubilden, aber auch natürlich komplexere Themen, damit es identitätsstiftend für diese Gruppe ist. Aber auch der Humor und der Appell an gesellschaftliche Misere ist genauso gerichtet an, vor allen Dingen gerichtet an Menschen ohne Migrationsgeschichte.
Der Social Media Star und Buchautor Tahsin Durgun ist unser Gast vor 8 hier in SWR Kultur am Abend. Wie gelingt es eigentlich, in Social Media so gut durchzustarten wie er? Gibt es da ein Patentrezept? Darüber sprechen wir gleich. Tahsin Durgun ist Social Media Star. Mehr als 500.000 Menschen folgen ihm bei Instagram und TikTok. Aber Social Media stand nicht immer ganz oben auf der Agenda. Tahsin Durgun ist unser Gast vor 8 hier in SWR Kultur am Abend. Sie haben angefangen, Deutsch und Geschichte auf Lehramt zu studieren und haben auf TikTok am Anfang auch viel über Grammatik geredet. Woher kommt denn diese Begeisterung für die deutsche Sprache?
Ich weiß nicht, ob Begeisterung zu viel des Guten ist. Also ich habe natürlich Germanistik, das Studium aus guten Gründen begonnen, weil ich da auf jeden Fall meine schulischen Stärken gesehen habe und ich nach einem Studiengang gesucht habe, welcher für mich kompatibel ist. Da war Germanistik basierend auf Schulzeiten einfach naheliegend für mich. Aber dieses akribische Bedürfnis, die Sprache in voller Gänze beherrschen zu wollen, rührt auch daher, was ich als Kind und Jugendlicher bei Behördengängen erlebt habe. Weil da natürlich Sprache die vorherrschendste Waffe war, um Sachbearbeiter überzeugen zu können, um Gesetzgebungen selbst zu instrumentalisieren und damit irgendwie Briefe legitimieren zu können. Und so ist auf jeden Fall die Begeisterung entstanden. Mhm. Und dieses Handwerk ist ein Teil von mir geblieben. Und ich habe dann zu Zeiten von TikTok entdeckt, dass ich damit auch Humorfarbe zur Geltung bringen kann. Und habe das miteinander kombiniert.
Als Sie angefangen haben, auf TikTok lustige Videos zu machen, war da der Plan denn daraus, irgendwann auch tatsächlich einen Beruf zu machen?
Überhaupt nicht, nein. Auch das ist auch heute. Ich sitze zwar gerade hier in Oldenburg in einem Studio und spreche mit Ihnen, aber es ist noch nicht wirklich bei mir angekommen, dass es mein Beruf ist. Mhm. Für mich fühlt sich das auch noch so an, als wäre es gestern noch gewesen, dass ich im Hörsaal saß hier in Oldenburg. Mhm. Das war auf jeden Fall nicht der Plan, nein.
Mittlerweile haben Sie ja fast 500.000 Follower, ich hatte es schon erwähnt. Warum denken Sie denn, kommen Ihre Videos so extrem gut an?
Ich glaube, es vereint zwei Lebenswelten oder zwei Welten, die eigentlich konträr zueinander stehen oder gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also ich glaube, die Videos oder die Kombi zwischen Zynismus, Humor und migrationsnahe Themen baut einfach Brücken zwischen zwei Welten, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Einmal die deutsche weiße Welt, aber auch die Migra-Welt.
Gibt es denn sowas wie ein Rezept für ein erfolgreiches Video im Internet?
Oh Gott. Also wenn wir jetzt an all jene, die versuchen irgendwie auf TikTok durchzustarten, ganz banal und irgendwie vielleicht auch ein bisschen dümmlich, aber die ersten Sekunden von einem Video sind sehr ausschlaggebend, weil die Leute sollen ja am Ball bleiben und zuschauen. Und was irgendwie die Leute auf TikTok immer zuschauen lässt, ist, wenn man am Anfang des Videos Gemüse schnibbelt oder irgendwas in der Hand hat und damit die Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann kannst du natürlich diese nahezu dumme Gegebenheiten ausnutzen und in der Zeit aber über ein gutes, kluges Thema sprechen. Und wenn du Glück hast und das mit Souveränität meisterst und die Dinge gut deliverst, dann könnte auch mal ein Video viral gehen, auf jeden Fall, ja.
Und da haben Sie dann ja auch irgendwann diesen Schritt gemacht, in die politisch-satirische Richtung zu gehen. Was war da so genau der Anlass? Gab es da so ein bestimmtes Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt ändere ich so ein kleines bisschen die Richtung?
Das war nicht irgendwie eine neue Ära, die für mich angebrochen ist und ich mir das vorgenommen habe. Es war auch irgendwie immer ein Begleiter. Ich mache Videos über Themen, die mir einfach wichtig sind. Also Themen, die mich persönlich beschäftigen, die die Gesellschaft beschäftigen sollten, meines Erachtens. Aber es war schon Januar 2024 mit der Aufdeckung der Korrektivrecherchen zu diesen Geheimtreffen, die das Ganze nochmal vehementer für mich losgetreten haben, dass ich auf jeden Fall politischer auch wurde in meinen Inhalten, ja.
Das rechte Treffen in Potsdam, sprechen Sie an, die Korrektivrecherche. Da ging ja ein Video von Ihnen online, in dem Sie auch die Verstecke für Ausländer empfehlen. Das Video ist sogar im Bundestag zitiert worden. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Als ich erfahren habe, dass das Video zitiert wurde im Bundestag, es war sehr surreal. Ungläubigkeit hat sich erstmal bei mir breit gemacht, aber auch so ein gewisser Charme, weil das natürlich ein krasser Meilenstein war, der da erreicht wurde, da ich aus einem Haushalt komme, wo ständig gekämpft wurde, mit großer Hoffnung auf darauf, dass man ernst genommen wird, und auf einmal viele Jahre später werden meine Inhalte im wohl wichtigsten politischen Hause Deutschlands zitiert. Das war natürlich eine krasse Wendung für mich, ja.
Ja, Sie haben ja auch eine richtige Erfolgsgeschichte dann hingelegt. Das Buch ist dann gekommen, über das wir schon gesprochen haben. Sie haben den Grimme Online-Preis gewonnen im letzten Jahr, haben ein Interviewformat für Funk. Was kann jetzt als nächstes kommen?
Ich frage mich auch, was kann man eigentlich noch machen? Das ist alles schon viel mehr, als ich überhaupt machen wollte. Mhm. Aber natürlich gibt es da noch viele Welten zu erkunden. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel mit meinem Interviewformat, aber das findet ja auch noch vornehmlich im Internet statt. Natürlich kann man noch TV in Angriff nehmen, vielleicht kommt da auch noch was, aber sonst geht's mir gerade gut und ich lasse sonst alles wie auch zuvor einfach auf mich zukommen und mache weiter wie gewohnt.
Ist es denn noch eine Option, vielleicht doch noch Lehrer zu werden eines Tages?
Selbstverständlich, also das würde ich nicht ausschließen, also sonst wäre ja alles umsonst gewesen. Also wenn morgen alles zu Ende sein sollte, dann sitze ich irgendwann im Klassenzimmer und unterrichte. Das ist doch auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Der Social Media Star und Buchautor Tahsin Dürgun ist unser Gast vor acht gewesen.